Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, Hannover 96 gewinnt im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0, behält also zu Hause die weiße Weste, 4 Spiele, 4 Siege. Was könnte es Schöneres geben? Trainer Stefan Leitl lässt sich von einem Kinderreporter dazu verleiten, dann vom Aufstieg zu sprechen und den als Saisonziel auszurufen nach dem Spiel. Das muss ja ein tolles, tolles Fußballspiel gewesen sein. Reden wir drüber. Herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast. Bei meinsportpodcast.de. Ich bin der Tobi und bei mir André. Moin, André.
Ja, hallihallo, hallöchen. Ein Kinderreporter stellt cleverere Fragen als der Host eines bekannten 96-Podcasts. Toll. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht.
Du wolltest sagen, als die Presse die versammelt war bei der Pressekonferenz.
Ich bin dankbar und demütig. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich liebe es, dass diese Phase nicht zu Ende geht. Auch mit dabei, Chris. Hi, Christian.
Moin, und der Trainer lässt sich zu einer Antwort verleiten. Ich bin ebenfalls froh, hier sein zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Spiel, das letzte gesehen habt, wie wir jetzt das kommende Spiel bewerten, und freue mich auf die kleine lustige Runde.
Ja, freue ich mich ebenso, Christian. Da ist schön, dass du dann auch dabei bist und uns bereicherst. Wie immer natürlich bereicherst. Wie wir das Spiel gesehen haben, ja, eine Kleinigkeit will ich noch vorwegschicken, die uns auf den sozialen Netzwerken verfolgen, wenn es mitgekriegt haben, nach unserer Sondersendung am 5. September oder vom 5. September, als es um den Frauenfußball bei Hannover 96 ging, ist was Großes entstanden. Der Frauenfußball bei Hannover 96 hat einen Hauptpartner gefunden mit unserer Unterstützung, und da werden wir in der kommenden Woche so einen kleinen Teil im Podcast haben, das kann ich schon mal verraten, wo da nochmal drauf geblickt wird. Dann werden wir 2 Gäste haben, die das nochmal aus ihrer Sicht schildern werden, den Erplanungsleiter Fußball, wenn wir da haben. Und wir werden die Sponsorin da haben, die jetzt die Frauen unterstützt. Und darauf freue ich mich schon sehr und freue mich auch. Und damit herzlichen Glückwunsch an den e.V., diesen Deal dann auch eingetütet zu haben. Und man sieht also, unser Podcast hat dann schon etwas, was man Relevanz nennen kann, oder zumindest lösen wir was Positives aus. Hatten wir ja schon bei der Aktion für die MAH. Für die Spieloase der MAH, auch da waren wir ja sehr stolz auf die Summe, die zusammengekommen ist. Also ihr da draußen seid wirklich stark und zeigt, dass ihr eine tolle Gemeinschaft seid und dass 96 eine tolle Gemeinschaft sind. Und deswegen, da werden wir aber nochmal im gebührenden Rahmen drüber sprechen in der kommenden Folge in so einem kleinen Blog, wo es dann nur darum geht. Blicken wir jetzt aber auf das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Ergebnis haben wir schon 2:0. 96, ja, bei doch einem schönen Spätsommertag in einem gut gefüllten Stadion, ein bisschen mehr als 36.000 Zuschauer waren dort. Es war also alles bereitet für ein Fußballfest. Die Aufstellung versprach dann auch, dass es schön werden könnte, denn wir haben uns wieder nicht verändert. Wir starteten gewohnt mit Ron-Robert Zieler im Tor, die Viererkette, dann anders als von mir gewünscht, mit Seymour Royer, mit Phil Neumann, Marcel Halstenberg und links Bartek Dorvik. Dann hatten wir das defensive Mittelfeld mit Enzo Leopold und Max Christiansen. Da will ich kurz eine Klammer machen um Christiansen, der immer stärker wird, wie ich finde. Wir hatten dann auf den Halbpositionen Jun Juli und den Herrn Rochelt, über den wir vielleicht mal gesondert sprechen dürfen. Und vorne drin unseren Doppelsturm mit Jessica Gangkamp und unserem Eigengewächs Nicolo Tresoldi. Also eigentlich eine tolle Startaufstellung, Chris.
Ja, genau das, was wir erwartet haben, beziehungsweise der überwiegende Teil von uns erwartet hat. Never change a winning team. Man muss auch sagen, finde ich.
Warte mal, wir haben aber in Paderborn verloren, ne? Also winning team ist dann schwierig, ja?
Ja gut, dann never change a team, wo du davon ausgehst, dass es sich mittlerweile gefunden hat. Das kannst du jetzt selbst übersetzen, wenn du möchtest. Wäre ein langer Nebensatz.
Never update a running system, Chris. Ich stimme dir bei. Ich stehe dir zur Seite. Never update a running system.
Ja, vielen lieben Dank, André. Der Trainer wird natürlich zur Kenntnis genommen haben, wie das Spiel letzte Woche verlaufen ist, aber er wird es halt nicht so gravierend bewertet haben, dass er gesagt hat, okay, es gibt für mich Gründe, auf dem Platz jetzt etwas zu ändern. Dass das Gesamtkonzept zu funktionieren scheint, hat der Trainer wahrscheinlich trotzdem festgestellt und wurde ja letztendlich, auch wenn der Verlauf gewiss hier nochmal Thema sein wird vom Spiel, im Ergebnis wurde er ja dann letztendlich bestätigt.
Absolut, das kann man erstmal so festhalten, aber gucken wir nochmal auf das, was vor Anpfiff passiert ist. Eine unfassbar starke Choreografie von der Nordkurve zum Geburtstag des Niedersachsenstadions, 70 Jahre Niedersachsenstadion. Es war eine mehrteilige, wirklich sehr, sehr aufwendige und absolut überragende Choreografie. Auch unser Kapitän Robert Zieder hat das dann nochmal auf den sozialen Netzwerken herausgestellt, wie toll diese Choreo gewesen ist. Was dann die Nordkurve verpasst hat, war, André, gleich zu Beginn hätten wir 0-1 hinten liegen können. Enzo Leopold lässt sich da zu einem aus meiner Sicht katastrophalen Pass nach hinten verleiten. Der Nürnberger stiehlt den Ball und schließt dann zum Glück relativ zentral auf Ziele ab. Aber das hätte schon nach einer Minute 0-1 stehen können.
Also,
ja, was denn?
Ja, gut. Hätte auch schon direkt nach dem Anstoß 0-1 stehen können, wenn man einen langen Ball geschlagen hätte, der Torhüter wäre ausgerutscht und der Ball wäre ins Tor getrudelt.
Also, ja, Moment, das ist ja nicht passiert.
Aber das, also nach der Logik, ich bitte dich, spitzer Winkel.
Ach, also, da irgendwas von, ja, ganz kurz.
Trifft den Ball nicht richtig.
Ja, aber ja, wenn das alles anders gewesen wäre, also der Pass von Leopold war eine Katastrophe, ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja, gut, aber dafür steht ja meistens der Spieler mit diesen komischen Dingern an den Händen da im Tor, mit diesen komischen Schutzmechanismen-Teilen da, um eben auch den Ball mal zu halten. Also jetzt mal ehrlich, ja, klar kann der reingehen, klar können die führen, natürlich, aber war jetzt auch nicht die Weltchance.
Na, es war nicht die Weltchance, es war, aber das können wir fast vorwegnehmen, fast die einzige Chance vom ersten FC Nürnberg, der wirklich sehr enttäuscht hat. Aber also ich habe gleich gedacht, oh Gott, das geht ja hier richtig los. Zum Glück ist nichts passiert, André, du hast es gesagt, spitzer Winkel, nicht gut getroffen, Zieler ist im Tor. Also von daher alles Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass es 0-0 steht nach einer Minute. Und dann hat 96 schon versucht, das Spiel zu dominieren. Sie haben, ja, ich sag mal, bis zum letzten Drittel.
Aber nicht nur versucht, Tobi, was ist denn los mit dir?
Ja, warte.
Platz Vierter, gut, haben zu Hause 2-0 gewonnen und du hörst dich hier an, als ob wir richtig auf die Nuss bekommen haben.
Ja, er lebt im Konjunktivland. Das ist was wäre, wenn? Er ist anscheinend so ein bisschen muckelig. Bin mal gespannt. Wenn er die ganze Zeit so muffelig ist, André, dann lassen wir den hier gleich alleine.
Ja, also ich bin muckelig, tatsächlich, und muffelig oder wie das auch immer nennen, wenn ihr unzufrieden. Also tatsächlich ist es so, ich greife jetzt mal vorweg, was ich André immer verbiete. Ich war nach dem Abpfiff, wir haben 2-0 gewonnen, also ich war bis zur 79. Minute maximal unzufrieden. Ich war so zwischen Einschlafen und völlig ausflippen. Es war wirklich ein mega langweiliges und wirklich an Offensivaktionen armes Fußballspiel. Wir haben uns zum Teil stümperhaft verhalten. In der Vorwärtsbewegung, wir waren ziemlich stark gegen den Ball, das will ich nicht absprechen, also dass die Null steht, war jetzt keine Überraschung, das haben wir gut verteidigt. Nach vorne aber, also ich sag mal so, bis zum letzten Drittel sah das ganz ordentlich aus. Nur wenn wir dann hätten auf die Flügel spielen sollen, haben wir es nicht getan, besonders auch in der Mangelung einer linken Option, weil Lee nicht nach außen gewichen ist und Dovek irgendwie auch ständig eingerückt ist. Für mich übrigens ein furchtbarer Auftritt von Dovek, schlechte Standards, Defensivverhalten.
Das war ein Standard. Er hat gute Ecken geschlagen, der hat einen Freistoß richtig beschissen übers Tor gesenkt und daran hangelst du dich jetzt hier hoch. Das ist, also Tobi, ganz ehrlich, was für Probleme haben wir denn?
Große Probleme in der Offensive.
Guck mal nach Schalke. Mannschaften, die es nicht schaffen, ein 3-0 über die Zeit zu bringen. Entweder verlieren sie oder sie spielen unentschieden und wir schaffen es, nachdem wir ein durchschnittliches Spiel gemacht haben, zum Schluss dann durch zwei schnelle Tore noch das Spiel zum Guten zu wenden. Ich habe tausendmal lieber solche Spiele, wenn das Ergebnis stimmt. Wir müssen hier, unser Ziel ist der Aufstieg. Wir sind in Jahr 3 und die Tabelle sagt, da sind wir jetzt nicht verkehrt von den Ergebnissen her. Und ich habe doch tausendmal lieber ein Spiel, wo ich mich ein bisschen ärgere und am Schluss freuen kann, anstelle zu sagen, hurra, hurra, das ganze Spiel und am Schluss lassen wir zwei Punkte liegen oder nehmen gar nichts mit. Wie hat Mecker-Opa, wie hieß das früher? Was hast du gesagt, André, früher? Der Mecker-Opa. Das ist er.
Ja, und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da eine andere Gefühlslage als ihr, aber ich meine, das Spiel war jetzt kein Hurra-Fußball, da gebe ich ja Tobi recht, aber A, war das Wetter gut, ja, das ist ja schon mal wichtig, hat er nicht genieselt und war kacke kalt. So, das Wetter war schon mal gut, die haben da unten völlig solide gespielt und ich hatte das Gefühl, zu keinem Moment, nicht mal da Tobis erste Minute da, oder zweite, oder wann das da war. Ich hatte zu keinem Moment das Gefühl, dass Nürnberg da irgendwas mitnimmt. Und dass am Ende nur erst 10 Minuten vor Schluss die beiden Tore gefallen sind. Ja, schön und gut. In der 60., in der 55. wäre es mir vielleicht auch lieber gewesen. Aber es zeigt doch mit Geduld, Beharrlichkeit, Vertrauen auf die eigene Stärke, auf den eigenen Spielplan, den man ja diesmal offensichtlich hatte, funktioniert das doch. Und ganz ehrlich, Nürnberg, also die waren müde, die waren geistig ausgelaugt, die haben überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Für mich war das tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Ich würde Tobi recht geben, wenn am Ende das Spiel 0-0 ausgegangen wäre und man hätte sagen müssen, also hier hätten wir mehr mitnehmen müssen bei einem Heimspiel. Aber so 2-0, einen Elfmeter rausgeholt, Momolo wieder, der kleine Taddel wieder mit einem tollen Treffer. Also ich bin nicht unzufrieden.
Okay, also ich gebe zu, dass natürlich nach zwei späten Toren und einem 2-0 Heimsieg, also zwei geschossene Tore, kein kassiertes Tor, weiße Weste wunderbar zu Hause die Festung gehalten, dass es dann natürlich, ich sag mal, zumindest mal ein bisschen fragwürdig anmutet, wenn da jemand kommt und sagt, ich bin nicht zufrieden. Das kann ich alles verstehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es dennoch nicht, weil fußballerisch war das, ich sag mal, bis zur Mittellinie war das ordentlich. Also wir haben super, da bleibe ich ja bei André. Das stimmt, Nürnberg hatte zu keinem Zeitpunkt, außer vielleicht da in dieser ersten Chance, und es gab nochmal eine Unsicherheit in der Schlussphase, wo wir den Ball nicht sauber weggekriegt haben, war Nürnberg wirklich harmlos und war völlig ungefährlich. Wir haben das auch gut verteidigt, das möchte ich nochmal sagen. Also das gegen den Ball war ich doch sehr zufrieden mit dem Spiel von uns. Wir haben Bälle erobert und alles wunderbar. Was haben wir dann aber gemacht? Wir haben mit dem Ball nichts angefangen gewusst oder anzufangen gewusst. Wir haben den letzten Pass entweder schlampig gespielt, gar nicht gespielt und haben uns festgerannt im Gegenspieler. Also das war für mich offensiv wirklich unfassbar schwach. Und wenn wir jetzt hier wirklich das Zielaufstieg auch vom Trainer hören, Nürnberg ist da nicht der Maßstab. Für mich ist Nürnberg eine Mannschaft, die wird, wenn sie an Miroslav Klose festhalten, so leid es mir tut, massiv Probleme bekommen. Die hatten ganz schönen Aderlass in ihrer Mannschaft. Da war gar nichts. Da war wirklich überhaupt gar nichts. Und wenn das der Maßstab ist, an dem wir uns aufrichten und sagen, was wollen wir denn? Wir sind doch Tabellenvierter. Nee, das reicht mir. Tatsächlich reicht mir der Tabellenplatz und das Ergebnis reicht mir. Der Vortrag, der Ballvortrag, der reicht mir aber in keinster Weise. Weil nochmal, uns ist offensiv nichts eingefallen. Es gab eine schöne Flanke von Dobik, die einzig positive Aktion im ganzen Spiel von ihm. Tresoldi hat anscheinend im Moment absolut Pech. Ja, köpft da auch wieder nicht platziert genug, ist super in Szene, köpft nicht platziert genug. Aber so viel mehr haben wir nach vorne nicht zustande gebracht. Gegen André hat es gerade gesagt. Erschreckend schwache Nürnberger.
Das stimmt, da hast du recht, und das kann uns auf die Füße fallen, wenn sich das nicht ändert. Da hast du ja absolut recht. Ich finde es halt nur schwierig, wenn du auch dann Dovic so hervorhebst, der jetzt das dritte Spiel mit der Mannschaft gemacht hat, der in den ersten Partien durchaus überzeugt
wird. Wird immer schlechter aus meiner Sicht, aber gut. Und auch lustlos. Du pass auf.
Woran machst
du das? Du hast aber auch komische Ansichten.
Verzeih mir bitte. Warte, ich habe jetzt schon Chris unterbrochen, unterbricht Dominik auch noch. Chris, du kommst auch gleich wieder. Seid mir nicht böse. Also das mag auch dem Platz geschuldet sein, dass ich so nah dran saß im Niedersachsenstadion und einfach ihn wirklich gut beobachten konnte in der zweiten Halbzeit.
Das tut dir auch nicht gut.
Und aber er wirkte auf mich sowas von lustlos, hat die falschen Laufwege gemacht, hat sich nicht angeboten. Das ein oder andere Mal hat auch Halstenberg versucht, ihn da zu motivieren, auf die Seite zu gehen. Er hat es nicht getan. Das war für mich, der ist da lustlos rumgetrabt. Und das war für mich wirklich, ich will mich jetzt an ihm auch nicht hochziehen. Das ist auch mega unfair, Chris. Hast du recht, alles okay. Aber ich finde, man muss das schon mal sagen. Und wenn dann die linke Seite besetzt ist mit ihm und Rochelt. Und Rochelt...
Das ist ein viel größeres Problem.
Ist es auch. Bin ich bei dir. Dann lass uns Dorvik jetzt einen Haken dran machen. Kann man besser machen, ist aber auch nicht, ist kein großes Problem.
Das Problem aber ist halt, dass letztendlich unsere gesamte Offensivabteilung gegen Nürnberg nicht performt hat. Und auch Lee, der uns in den letzten Spielen sehr, sehr gut gefallen hat, nicht diese ersten Bewegungen nach dem ersten Ballkontakt gemacht hat, beziehungsweise vielleicht auch der Gegner ihn durchschaut hat in seinen Bewegungen, viel zu oft hängen geblieben ist, von nicht so viel Räume geschaffen hat durch seine Zweikampfgewinne. Und das neben Jannik Rochel, der wieder oder weiter seiner Form, ich will nicht sagen hinterherläuft, er müsste sie ja erstmal sehen vor sich. Also er erscheint sie noch nicht mal im Ansatz gefunden zu haben. Dazu Trisoldi, der natürlich auch davon lebt, was hinter ihm passiert. Und wenn die gesamte Offensivabteilung da ein Ausfall ist, dann kannst du halt auch nicht aus dem Nichts Gold machen. Und letztendlich ist es genau das, was ihr am Anfang beschrieben habt. Bis zum letzten Drittel war alles gut, dann kam der Ball in unseren Offensivbereich und ab da verließen sie uns tatsächlich. Das muss sich ändern, da muss der Trainer überlegen, ob er was macht, und jetzt greife ich vor, ob die letzten Eindrücke, die Tadel auf den Platz gelassen hat, ausreichen, um zu sagen, ich versuche da vielleicht mal was. Dann ist die Frage, nehme ich Rochel drunter, schädige ich ihn damit? Weil wenn ich einen Spieler in der Situation runternehme, kann es sehr schwierig sein, den Weg zurückzufinden.
Wenn ich es nicht tue, wird dann Besuch kommen. So.
Auch richtig. Man könnte auch sagen, okay, lass Lee mal unten und lass Tadel kommen. Keine Ahnung. Der Trainer wird irgendwas machen müssen. Ich glaube noch nicht gegen Braunschweig, dass das Maß aller Dinge ist. Da wird unsere Offensive auch irgendwie zu Torchancen kommen, weil die Braunschweiger sind erschreckend schlecht.
Chris, lass wieder mal rein und fange sich mit Braunschweig an.
Ja, okay, ich greife soweit nicht vor. Der Trainer wird was machen müssen, spätestens nach dem Braunschweig-Spiel, wenn er sieht, es ändert sich.
Greift er noch weiter vor, sagt, ich greife nicht vor und geht noch weiter.
Ja, ja, also Chris klingt ja schon wie Jogi Löw, der sagt, das Leistungsprinzip gilt hier nicht, wir lassen Rochel einfach mal spielen. Da bin ich jetzt aber nicht einverstanden, sonst bin ich ja schon dabei. Aber Tobi hat vorhin was ganz Interessantes gesagt und er meinte, dass der Christiansen immer stärker wird. So, und das ist, finde ich, der entscheidende Punkt. Wird er nämlich gar nicht. Christiansen sieht nur einigermaßen brauchbar aus, wenn kein Druck auf ihn kommt, wenn er die Bälle quer spielen kann und ihm nichts passiert. Und wenn alle anderen Spieler nicht so gut performen, dann sieht Christiansen auf einmal wie ein brauchbarer Spieler aus. Also ich bin hier
nur mit Idioten im Raum heute.
Stopp, warte. Ist nicht der Faktor gewesen, warum wir gegen Nürnberg besser performt haben, als gegen, von mir aus, auch vom Ergebnis her, als gegen Paderborn. Ich habe da...
Hauptsächlich auch nicht.
Genau, ich habe ein ganz anderes Gefühl aktuell. Wenn
und das Gefühl, warte, jetzt machen wir mal Cliffhanger. Und dieses Gefühl, liebe HörerInnen, das wollen wir jetzt alle wirklich hören. Aber nicht jetzt, sondern wir machen jetzt eine kurze Pause. Und danach darf André mit seinen Gefühlen kommen. Aber wie gesagt, erst nach einer kurzen Pause.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. André hat gerade Unsinn über Christiansen erzählt, aber sein Gefühl will ich trotzdem noch hören.
Ja, mein Gefühl ist nämlich folgendes. Wenn Hannover 96 defensiv wirklich dicht, kompakt, eng steht und dem Gegner wirklich nicht zur Entfaltung kommen lässt, wenn es so ein Kampfspiel ist, wir sehen das auch anhand der Statistik, die ist relativ ausgeglichen, was die Foul-Statistik angeht, die Zweikampfstatistik angeht, die Ballbesitzstatistik angeht. Dann stehen wir hinten gut, die Null ist dann mehr oder weniger sicher. Klar, in der zweiten Liga kann immer mal einer reinrutschen, aber das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, viel, viel besser, als ich das befürchtet habe vor der Saison. Deswegen kann dein Pole auf links und der Japaner auf rechts auch gar nicht so viel falsch gemacht haben. An der kam er später. Aber auf jeden Fall, ich bin ja noch mit dem Spiel davor, aber in der Offensive ist dann natürlich ist nicht möglich, den Druck, die Kreativität, die tollen Ballstaffetten zu entfalten, weil das Augenmerk hinten liegt. Und dann, als wir in der 60. war das so plus minus, als wir dann wirklich auch zu Hause versucht haben, mehr auf Sieg zu spielen, mehr Risiko gegangen sind und Nürnberg konnte dem gar nichts entgegensetzen, haben wir uns mehr und mehr und mehr vorne ins letzte Drittel, was du vorhin gesagt hast, auch reingespielt. Da sind wir nicht nur vor dem letzten Drittel stehen geblieben. Und auch ein Elfmeter ist ja etwas, du kannst ja nur einen Elfmeter bekommen, wenn du mit einer Toraktion im Strafraum unterwegs bist. Wenn du irgendwo an der Eckfahne versuchst, den Ball zu halten, da kriegst du keinen Elfmeter.
Aber also jetzt muss ich mal... Jetzt muss ich mal Loriot zitieren. Vielleicht stimmt da mit deinen Gefühlen was nicht. Also das ist Clickbait, was hier passiert ist. Weil es wurde vor der Pause gesprochen, André redet über seine Gefühle auch zum Thema Christiansen. Und du sprichst über unsere Defensive, über unsere Offensive, aber nicht über Christiansen. Christiansen
ist nicht gut, den Faktor
alles, was ich Kunze glaube, auf dem Platz
bringt. Ich glaube, mit Kunze auf dem Platz hättest du das gleiche Spiel.
Boah. Entschuldigung, also warte, okay, das darfst du glauben, das ist ja auch in Ordnung, aber also Christian sind darauf zu reduzieren, dass er gut aussieht, weil die anderen nicht so gut aussehen, ist aber wirklich hanebüchen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hast du das nicht gesehen. Dann guck, weiß ja nicht, wie du Fußball guckst, mit dem Handy in der Hand auf Twitter vielleicht, das kann sein. Aber also Christiansen war absoluter Faktor. Und zwar war die Schaltzentrale der Schlüsselspieler zwischen Defensiv und Offensive. Der hat hinten die Bälle erobert, er hat sie weiterverteilt. Würde der eine Position weiter, hätte er eine Position weiter vorne gespielt, wäre es auch extrem gefährlich geworden. Hat er nicht, tut er nicht. Und mein Leben ist eben nicht im Konjunktiv, Herr Christian. Deswegen sage ich das jetzt nicht. Aber Christiansen war ein absoluter Faktor. War für mich ein richtig, richtig starkes Spiel von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass er nun mal nicht die großen Offensivaktionen hat, liegt dann auch daran, dass er ein defensiver, zentraler Mittelfeldspieler ist. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. War deutlich, und zwar jetzt zu wiederholen, war deutlich stärker als Enzo Leopold aus meiner Sicht.
Das stimmt, absolut.
Und wenn überhaupt, würde ich sagen, dann lass Christiansen und Kunze gemeinsam spielen. Das wird aber ein bisschen schwierig, weil sie einen ähnlichen spielerischen Ansatz haben.
Was genau hat dir gefallen an Christiansen?
An Christiansen hat mir
63% Zweikampfquote bei 8 geführten Zweikämpfen. Ein Dribbling, was er gemacht hat, und das hat er noch nicht mal geschafft. Ein Luftzweikampf, den er gewonnen hat. Eine Passquote. Achtung, wir sprechen hier von vielen Querpässen, wenig Risikopässe, von 89%.
Nee, es war nicht nur. Es war nicht
was
nur,
genau hat dir denn da gefallen?
Mir hat alles gefallen. Mir hat sein Defensivverhalten gefallen.
Ist er mit wenig zufrieden?
Nee, ihr seid mit wenig zufrieden, wenn ihr das Nürnberg-Spiel so abfeiert. Aber ich lasse mich hier gar nicht locken jetzt. Also, mir hat sehr gut gefallen sein Defensivverhalten. Er hat Löcher gestopft. Er hat Spieler übernommen, die andere dann nicht sauber übergeben haben. Er hat den Ball erobert, er hat den Ball weiterverteilt. Und das war mit nicht nur Rück- und Querpässe, was du da erzählst. Das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Also, es ist einfach falsch. Und das heißt, er hat für mich wirklich... War der Stratege im Spiel, war der, der die Ideen hatte, war der, der die Ideen eingeleitet hat und die dann nicht weitergeführt wurden, zum Beispiel von einem Herrn Rochelt oder auch einem Herrn Lee. Da bin ich bei Chris, den Gegner hatte ich vielleicht gelesen. Also das heißt, der hat dann immer ähnliche Aktionen, mal funktioniert sie, mal funktioniert sie nicht. Versucht das Risiko zu gehen, versucht im 1 gegen 1 zu gehen, das hat gegen Nürnberg nicht funktioniert. Und er wurde nicht geschickt. Also wenn der dann mal gestartet ist, wurde er nicht geschickt. Aber Christiansen war für mich ein absoluter Faktor und ich will gleich noch kurz genau, zu Ende spielen.
Du hast absolut recht, Tobi. Er hat das, was Leopold sonst auszeichnet und was er in den letzten beiden Spielen nicht so auf den Platz bringen konnte, nämlich auch mal riskante Pässe im Mittelfeld zu spielen, auf engen Raum dadurch Räume zu öffnen, das bringt er gerade nicht auf den Platz und das kann aber Christiansen ausgleichen. Und ein Kunze könnte das nicht, weil dafür fehlen ihm ganz einfach die Skills. Kunze ist ein super Kämpfer, Kunze ist ein toller Läufer. Kunze hat auch nach seiner Einwechslung ein gutes Spiel gemacht. Nicht so gut, dass, wie der Reporter gesagt hat, dass man im nächsten Spiel darüber nachdenken könnte, ihn für Christiansen oder für Leopold gleich auf den Platz zu stellen. Ne? Aber er hat auf jeden Fall eine gute Leistung danach abgerufen. Das würde ich gar nicht spielen wollen.
Da werde ich jetzt kurze Gedanken zu Ende spielen. Wenn überhaupt, würde ich Kunze für Leopold sehen wollen. Halt es aber für schwierig. Da die Anlagen bei Christiansen und Kunze ähnlich sind, Christiansen hat nur bessere, aber die sind von der Spielanlage her sind die sich zu ähnlich. Und jetzt kann man sagen, Kunze hat Argumente gegeben, also Kunze hat nach seiner Einwechslung war er sehr auffällig, so das will ich schon sagen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich will es mal versuchen, doch dann etwas realistischer zu betrachten. Fabian Kunze hat nach seiner Einwechslung aus meiner Sicht völlig übermotiviert, wollte er jeden Ball haben, wollte unbedingt zeigen, dass an ihm kein Weg dran vorbeiführt, hat nicht mannschaftsdienlich gespielt, sondern sehr egoistisch gespielt. Auch das wieder schwierig, wenn man bedenkt, dass er den Pass auf Momolo zum 2:0 gibt. Okay, alles in Ordnung. Aber der wollte ja mit der Brechstange jeden Ball haben. Das halte ich nicht für mannschaftsdienlich.
Du weißt aber nicht, was der Trainer ihm gesagt hat. Vielleicht hat er ja auch gesagt, reiß das Spiel im Mittelfeld an dich, wir brauchen da einen Impact. Keine Ahnung. Also ich nehme ihn jetzt grundsätzlich nicht als großen egoistischen Spieler wahr. Und wenn er jetzt in einer Partie ein bisschen motivierter war als sonst oder ein bisschen dominanter aufgetreten ist, dann ist das doch durchaus okay. Gerade bei dem Spielstand, wo man sagt, okay, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit nach meiner Einwechslung, hier irgendwas zu bewegen. Also da siehst du, glaube ich, Gespenster. Oder wie siehst du das, André?
Ich glaube, da widerspricht sich Tobi tatsächlich ein bisschen, weil er kann ja auf der einen Seite nicht sagen, die linke Seite und die rechte Seite haben ihm offensiv nicht gefallen. Und wir können das ja anhand der Daten auch relativ einfach belegen. Also unsere linke Seite hat überhaupt nahezu keinen Zweikampf gewonnen. Irgendwie, Wodwick ist bei 25% und was haben wir über Rochelt vorhin noch erzählt? Müsste ich jetzt irgendwie nachgucken. Der war bei 29% Zweikampfquote. Also da geht gar nichts. So, und wenn man das von außen wahrnimmt, so wie Tobi da auf seinem Premiumplatz oder eben auch wie der Trainer oder eben der Kunze von der Bank, dann ist es doch sinnvoll, das Spiel ins Zentrum zu ziehen, zu verlagern, die Bälle zu fordern, die Bälle zu sich zu ziehen und zu holen. Wenn wir eben sagen, Tobi, und das war ja deine Aussage, der Christiansen macht ein gutes Spiel, ja, dann lassen wir doch den Ball im Zentrum, bitte. Und das hat auch funktioniert. Nürnberg hatte keine,
hat es nicht,
auch wirklich keine Zugriffsmöglichkeit im Zentrum
an die Bälle. André, wir haben ja extrem viel im letzten Drittel übers Zentrum versucht und genau das hat nicht funktioniert. Weil wir sind...
Naja, Nürnberg hatte nicht keine Torchance und wir haben noch ein Tor gemacht. Ich fand, das ist nicht so
schlecht. Stopp, ich bin noch beim 0-0. Also, wir haben viel versucht, über das Zentrum zu spielen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Zentrum von Nürnberg massiv dicht gemacht wurde. Wir uns festgerannt haben, in unsaubere letzte Pässe gespielt haben, nichts versucht haben mit Steilpässen, weil einer gestartet ist, zu agieren.
Ja, aber dann bist du jetzt ja nicht bei Kunze. In der Diskussion
ich bin nicht bei Kunze.
Da stand es ja 1-0.
Gut, aber dann ist es ein anderes Spiel. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Also kommen wir dann zur Elfmeterszene gerne. Im Stadion dachte ich, das ist eine Schwalbe, weil für mich sah es so aus, als wenn Neumann sich einfach nur vor den zwischen Ball und Gegner stellt. Aber gut, Jani Serra, wahrscheinlich aus alter Verbundenheit zu seiner Heimatstadt, hat den Ball unsauber angenommen im Strafraum. Neumann will den Ball nehmen und wird getroffen. So ist ein Elfmeter, wunderbar. Halstenberg verwandelt sicher, bekundet dann auch die Liebe zu 96. Ich bin kein Freund von Wappenküssern, da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Marcel Halstenberg, geboren in Laatzen, aufgewachsen hier 96, hat es ihm nicht leicht gemacht,
um zu werden. Das wäre obszön, was der damit gemacht hat.
Ja, aber wenn er so verliebt ist in 96, ich gönne es ihm von Herzen, ich
freue mich. Elfmeter-Tor. Außer er wusste, die einzige Entschuldigung,
er wusste, dass das tausendste Tor ist. Ja, das wusste er nicht. Okay. Weiß nicht, kann sein, wusste er. Okay. Und er wusste aber, dass es Dosenöffner ist. Dass genau dieser Elfmeter das Spiel verändern wird. Und dass genau dieser
Elfmeter. Das war mit Absicht, dieses Wortspiel. Bei der Vergangenheit. Ja.
Also die Küsse von Halstenberg sind Dosenöffner, oder was erzählst du hier, Tobi?
Also, nein, nicht die Küsse von Halstenberg, so ein Unsinn, Menschenskinder. Der Elfmeter war der Dosenöffner. Ja, der hat die Dose aufgemacht, damit wir sie austrinken können. So.
Ja, und dann verlieh das der ganzen Mannschaft Flügel. Wir haben es ja verstanden.
Ja, jetzt. Dann hat Halstenberg nur noch eingeschoben, oder was?
Also wirklich. Also, aber Halstenberg, was ich sagen will, ist, mein Gott, ihr seid ja unmöglich. Halstenberg darf unser Wappen küssen. Das ist okay, das ist ein Hannoveraner, das ist ein 96er. Der spielt hier nicht für Geld. Also klar spielt er für Geld, aber spielt nicht des Geldes wegen, so muss ich das sagen. Sondern ganz, ganz viel Emotion und Heimatverbundenheit. Deswegen, wenn der das macht, das ist für mich völlig okay. So, was auch immer. Nürnberg muss dann natürlich aufmachen. Und dass wir dann so schnell das 2-0 schießen, ist natürlich dann absolutes Matchglück. Aber ein super, übrigens, das war mal ein super hervorgetragener Angriff. Das muss man schon sagen. Und der Pass von Kunze ist genial.
Also war es jetzt ein super Angriff oder ein Matchglück? Was ist jetzt dein Punkt? Mr. Hyde, ich weiß gar nicht mehr, wie rede ich denn hier?
Dass es so schnell fällt, ist Matchglück. Wie es fällt, ist ein guter Spielzug. Das schließt sich nicht aus, mein Freund.
Ich lege hier gerade die Verträge nebeneinander und stelle fest, der spielt doch für Geld. Also der Gröbner lügt.
Natürlich spielt Halstenberg für Geld, aber nicht des Geldes. Aber
nur der andere hat recht.
Entschuldigt bitte. natürlich spielt Halstenberg für Geld, aber nicht des Geldes wegen. Bitte auf die Feinheiten achten, meine Herren. Ja, das muss möglich sein.
Er spielt nicht wegen des Geldes?
Er spielt nicht des Geldes wegen. Er hätte woanders mehr verdienen können. Das will ich damit sagen. Meine Presse noch einmal. Ja, und also nochmal. Matchglück, dass das Tor so schnell fällt. Wie das Tor fällt, ist ein schön herausgespielter Spielzug. Also das widerspricht sich an der Stelle nicht.
Und gleich haben wir ihn, André. Gleich haben wir ihn. Muss sich schon richtig konzentrieren.
Auf keinen Fall. Und
Halstenberg spendet auch viel. Das ist ein guter Mensch.
So, der Pass von Kunze ist natürlich herausragend. Und es ist natürlich auch super, dass Momodu den so hervorragend trifft. Ja, da passte wirklich, alles. Momodu ist kein Söldner und Kunze auch nicht. Das habe ich auch nicht gesagt, Freunde.
Was hat denn Markus Mann diesmal dem Vater WhatsApp? Wissen wir darüber?
Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Momodu natürlich diesen Ball hervorragend trifft und sich dann auch zu Recht richtig freut. Und das sind dann zwei Torschützen, wo ich sage, da freue ich mich mit. Bei Halstenberg als Hannoveraner und Momodu, der hier auch in Hannover groß geworden ist und Hannoveraner ist, das
könntest genau du bei Twitter eine Liste machen, wer das Wappen küssen darf, deiner Meinung nach? Das wäre da eine
Diskussion. Nee, das muss er freigeben. Er hat das freigegeben. Er hat es erlaubt. Also eigentlich ist das eine Frage, die 96 stellen muss. Welcher unserer Spieler darf das Wappen küssen? Und was für Konsequenzen müssen wir rechnen?
Aber Chris, das siehst du doch genauso. Jetzt packe ich euch. Es gibt hier eine Person, die hat sich massiv darüber aufgelegt. Das ist die Person, die heute das Wort obszön in den Mund genommen hat. Dass Halstenberg das macht. So, Chris ist mir beigesprungen, zur Seite gesprungen, hat gesagt, doch, Halstenberg darf das. Auch Chris hat es erlaubt. Ich will es hier nur mal sagen.
Wann habe ich das denn gesagt?
Ja, soll ich es zeigen? Soll ich es zeigen?
Ja.
Nicht in der Sendung. Nicht in der Sendung, direkt nach dem Spiel. Direkt nach dem Spiel, als am Abend André uns alle nochmal foppen wollte und sagen wollte, warum regt sich eigentlich keiner über die Obszönitäten von Halstenberg auf, und dann hast du gesagt, Halstenberg ist okay. Wenn ich dich jetzt nicht mit Dennis verwechsle, aber das tue ich hoffentlich nicht.
Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht gesagt habe, weil ich eigentlich eine ähnliche Grundhaltung zum Thema Wappenküssen habe, nämlich, dass das einfach nur eine Geste ohne Wert ist, weil sobald das Geld, wenn es Spieler gibt, die des Geldes wegen spielen, und sobald da das Angebot stimmt, da wird halt einfach was anderes geküsst. Ne?
Ganz kurz, bevor Tobi, der sieht irgendwie aus, ob er gerade nachliest. Ich möchte nicht wörtlich zitiert werden. Hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Und das Wort obszön habe ich nämlich gar nicht geschrieben.
Nee, das hast du heute gesagt. Das hast du heute. Ja, genau. Das würde ich auch nicht wiedergeben. Aber du hast tatsächlich heute obszön. Heute absolut.
So, und ich leake das jetzt. Ich habe geguckt, es war Dennis, und Tobi hat gesagt, er darf das.
Ich habe gesagt, er darf das, und Dennis ist mir zur Seite gesprungen dann eben.
Ja, und ich war so komplett ruhig.
Ja, na gut.
Wie so häufig, wenn ihr euch da austauscht untereinander. Ich gucke mir das Ganze aus der Distanz an.
Ja gut, also dann aber vielen Dank an Dennis an der Stelle dann, leider, der heute leider nicht da ist. Aber gut, nun, wie soll es sein? Also 2-0, Matchglück, schöner Spielzug, und danach war das Spiel natürlich im Kasten. Da muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn Nürnberg dann nochmal ein bisschen was versucht hat, dann haben wir souverän auch zu Ende gespielt und am Ende verdient, 2-0 gewonnen, alles wunderbar. Tabellenvierter Leiter lässt sich zu der Aussage verleiteln, dass wir aufsteigen, dass das Ziel ist der Mannschaft.
Und du sagst das jetzt zum dritten Mal mit so einem Ton, als ob der Leitl nicht mehr alle Latten am Zaun hat, alle Leitl an der Platte. Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, ist auch ein Kinderreporter, und klar muss er...
Jetzt fangen wir, warte, André, jetzt muss ich wieder, ihr hattet keinen auf die... Also, Ende erstmal kurz, wir haben das Spiel gewonnen, es war alles wunderbar, schöne Sonne, alles klasse, Tabellenplatz 4, Leitl will aufsteigen, und jetzt gucken wir dann gleich nochmal, was in der Zukunft passiert. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach weit. Den 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Weiße Weste zu Hause behalten, 2-0 gegen Nürnberg, alles super. Jetzt geht's weiter. Werden wir drüber sprechen. Einmal über das Spiel so ein bisschen, aber ich glaube, sportlich, Chris hat es ja schon angeteasert im Teil über die erste Halbzeit von Nürnberg. Hat er ja schon vorausgegriffen auf das kommende Spiel und hat gesagt, die Leute aus dem östlichen Peine sind aber erschreckend schwach. Das waren sie auf jeden Fall im vergangenen Spiel. Gegen Fürth haben sie es ganz ordentlich gemacht, das muss man da leider auch sagen. Aber sie sind erschreckend schwach. So. Und wenn selbst aus deren Umfeld zu hören ist, um Gottes Willen, hoffentlich hat 96 keinen schlechten Tag, sondern machen jetzt hier mal einen kurzen Prozess mit uns, damit die Sache mit dem Trainer beendet ist, dann sagt das auch schon ganz viel aus. Also Chris, hol ich dich mal wieder rein. Also für dich ist klar Vorzeichen, ja? Oder sind die Vorzeichen klar?
Wir wollten doch gerade über die Leitl sprechen, die du
hier mal nicht hast. Ich will über Leitl nicht sprechen.
Ich warte immer noch darauf, dass André was zu seinen Gefühlen über Christiansen sagt, aber das werde ich wahrscheinlich heute noch mit.
Lass mir nochmal was zu meinen Gefühlen zu dem Cheftrainer sagen. Ich finde, also wirklich, Tobi hat das jetzt dreimal so süffisant hier reingeworfen. Der Kinderreporter hat gefragt und der Leitl hat geantwortet, der Trottel. Nein, erstens mal, wenn ein Kinderreporter fragt, finde ich es auch richtig, dass er da mit positiver Energie antwortet. Das ist schon mal, und nicht irgendwelche Blasen da raushaut und irgendwie, sondern der soll dann schon klipp und klar sagen, positiv, juppie, Kinders, los geht's. So, Punkt 1. Punkt 2. Wir stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Diese zweite Liga ist schlecht wie noch nie. Ja, also das ist ja fürchterlich, was da passiert. Wenn man in dieser zweiten Liga nicht den Anspruch hat, aufzusteigen, dann hat man den nie und dann steigt man auch nie auf. Ob es am Ende reicht, ist eine ganz andere Diskussion. Aber Hannover 96 muss diesen Anspruch haben, insbesondere nach 7 Spielen. So, nach 6 Spielen waren wir 3 Punkte vor Nürnberg. Dann kommen die zu uns, wir schnipseln die 2-0 aus dem Stadion. So, und haben die auf 6 Punkte deklassiert. Nürnberg ist 14. jetzt mit irgendwelchen 7 Punkten. Wir sind 4. mit 13 Punkten. Das ist doch schon mal erfreulich. Jetzt kommt Braunschweig, oder wir fahren nach Braunschweig. Tabellenplatz 17. 4 Punkte. Die haben bis jetzt 19 Gegentreffer. Also bei allem Respekt, da muss man, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber da muss man 3 Punkte holen. Und wenn wir diese 3 Punkte holen, dann haben wir mit dem Paderborn-Ausrutscher, okay, haben wir aus den letzten 3 Spielen 6 geholt. dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Und dann hat Leitl völlig zu Recht den Anspruch aufzusteigen. Weil welchen Anspruch will man denn dann noch formulieren? Und du kannst doch nicht vom Derby sagen, unser Anspruch ist nicht aufzusteigen. Also vom Derby musst du doch auf Sieg reden. Und wenn du das Derby gewinnst, dann musst du den Anspruch haben, aufzusteigen,
weil du von dem
Spiel einfach ganz oben drin bist.
Ich wusste jetzt nicht, dass der Derby-Sieg den Aufstieg sichert, aber okay, dann bin ich auch
dafür. Nein, aber mit dem Derby-Sieg bist du ganz oben drin. Da kannst du ja auch nicht mehr erzählen, wir steigen nicht auf. Ist nur eine Momentaufnahme. Wir werden uns schon wieder auf Platz 9 einreihen.
Aber ich behaupte doch auch gar nicht, dass Leitl hätte was anderes sagen sollen. Behaupte ich doch gar nicht. Also, was wirst du mir vor? Da kommt wieder nichts.
Zivilrechtlich oder strafrechtlich?
Ja, also jetzt mal ernsthaft. Also ich meine, das ist doch.
Ich habe deine Suffisanz schon vernommen.
Nein!
Wie hast du die Schwingungen wahrgenommen?
Ich glaube, du wolltest da Schwingungen spüren und auf Attacke gehen, wie Uli Hoeneß. Klar muss der Trainer in der Situation nach so einem Spiel in dem dritten Jahr, wo man sowieso schon den Aufstieg prognostiziert hat, beziehungsweise sich selbst eigentlich vorgegeben hat vor langer Zeit. Wann soll er nicht vom Zielaufstieg sprechen, wenn ich jetzt, wenn man gerade ein bisschen Drive hat, vor einem sehr wichtigen Spiel, danach geht es gegen Schalke, ebenfalls sehr wichtiges Spiel. Du musst jetzt, wo die Mannschaft Rückenwind hat, auch eine breite Brust zeigen. Sonst können wir uns das Ganze hier auch schenken. Tobi, um zu deiner ursprünglichen Frage nach der Pause mal zurückzukommen. Ja, Braunschweig war gegen Ulm also so schlecht, dass das tat schon weh. Das erste Tor, ich weiß nicht, wie viele Spieler um den Ulmer da gestanden haben. Ich glaube, es waren 5 im Strafraum. Es fühlt sich keiner zuständig. Der kann da einnetzen. Das Einzige, was man Braunschweig in diesem Spiel zugutehalten muss, der Platzverweis, das war eine Farce. Da waren beide gelbe Karten, waren nix. Bedeutet, Braunschweig hätte das Spiel eigentlich mit 11 Leuten zu Ende spielen müssen. Aber auch das letzte Ding da, wie sie da in den Zweikampf gehen, halb auf den Spieler drauffallen, das ist an Tollpatschigkeit eigentlich kaum zu überbieten. Und ich erwarte ganz einfach, und jetzt wird es hart, dass selbst unser Sturm in seiner aktuellen eher schlechten Verfassung gegen diese Braunschweiger Defensive ein deutliches Zeichen setzt.
Würdest du ihn denn auch so lassen? Würdest du ihn unverändert lassen?
Ich würde die Sturmspitze würde ich unverändert lassen. Ich würde tatsächlich dahinter wahrscheinlich was machen. Ich habe das erst abgestritten, als ich glaube Dennis oder du nach dem Spiel quasi Taddel von Beginn an gefordert haben. Ich weiß nicht, ob Braunschweig das richtige Spiel ist, wo man ihn reinschmeißen sollte. Gut, du sagst als Hannoveraner,
ja.
Da müsste er ja sowieso Feuer in den Adern haben.
Ja.
Es kann aber auch in solchen Spielen dann dazu führen, dass Leute überhitzen, sich vielleicht zu was Dummem hinreißen lassen. Ich kenne ihn jetzt von seiner Mentalität, von dem Typ her nicht, ob er jemand ist, der sich vielleicht auch mal zu was Dummem hinreißen lässt. Aber ich glaube, ich würde gegen Braunschweig eher auf Routine setzen anstelle denn den jugendlichen Elan. Den kann man dann immer noch in der zweiten Hälfte reinbringen. Gerne auch schon in der 60. Minute, wenn man das Bedürfnis hat. Da muss man nicht so lange warten, dass der Spieler was kann. Wenn er kommt, hat er uns jetzt wiederholt gezeigt.
Ja, also Sturmspitze bin ich übrigens bei dir, das sehe ich auch so, dass das reichen muss und mir haben jetzt auch Vogelsammer und Nielsen keine Argumente geliefert aus meiner Sicht, dass sie von Beginn an spielen sollten und besser sind als Trisoldi und den Gangkamm. Also würde ich da auch nichts ändern. Also Rochelt würde ich allerdings nicht weiterbringen lassen. Der geht im Derby völlig unter in der Form, in der er jetzt gerade ist, oder nicht Form, in der er jetzt gerade ist, aus meiner Sicht. Den würde ich nicht bringen. Und
aber hier möchte ich zustimmen bei Rochelt, weil das ist ein ganz spannender Punkt. Ich bin in der Grundthese voll bei dir. Bringt er die Leistung nicht weg, sonst wird er Besuschkow. Das war deine Grundthese, Tobi. Die teile ich total. Ja. Aber in diesem Derby würde ich eine Ausnahme machen, und zwar mit folgender Idee. Ich würde ihn spielen lassen, weil ich glaube, dass Braunschweig so scheiße schwach ist, dass ob Rochelt einen guten oder einen schlechten Tag hat, ist am Ende nichts am Sieg von Hannover 96 ändert. Okay. Und falls er gegen ein schwaches Braunschweig vielleicht ein Erfolgserlebnis, zwei Erfolgserlebnisse generiert, ist das vielleicht der Hustenlöser
und
oder der
nicht,
Knoten, den man so oft sagt.
Und wenn nicht, ja, okay, und wenn dann Chris vom jugendlichen Momulu spricht, der ein Jahr älter ist als Lee, weiß ich auch nicht, was er meint. Aber okay, ich will jetzt auch nicht auf Fakten rumreiten. Also für mich ist klar, okay, ihr lasst Rochel drin, ist in Ordnung. Ich nehme ihn raus. und bringe dafür Tadel. Ansonsten wechsle ich aber nicht. Wobei, also ich würde den bringen für Dovik, um den nochmal einen mitzugeben.
Auf links.
Ja, ja, klar.
Boah. Ja.
Was?
Würde ich. Nee, da gehe ich nicht mit, Tobi.
Okay.
Also ich glaube, nach einem 2-0-Sieg, also die waren beide nicht gut. Die linke Seite war komplett nicht gut. Beide Spieler waren auch individuell nicht gut gegen Nürnberg. Aber nach einem 2-0-Sieg gegen Nürnberg, gegen Braunschweig, jetzt mit Braunschweig vor der Brust, da würde ich jetzt nicht die gesamte linke Seite wegreißen. Ich würde vielleicht sagen den Spielern sehr, sehr deutlich, Leute, ihr habt eine Halbzeit, um zu zeigen, dass die Aufstellung gerechtfertigt ist. Wenn das wieder so eine Kaugummi-Nummer wird, gekaut, gedehnt, dann zur Halbzeit raus und die beiden, die du gerade genannt hast, rein.
Ist das nicht noch schlimmer dann?
Wieso, ein bisschen Druck tut denen doch ganz gut. Die sind ja Söldner, die spielen ja nicht nur fürs Wappenküssen, sondern die wollen ja echtes Geld von uns, dann sollen sie auch Leistung bringen. Oder dürften die auch Wappenküssen? Dürfte auch ein Wappenküssen, Tobi?
Aus meiner Sicht nicht. Nein, dürfte er nicht. Okay, also dann sind wir uns nicht alle ganz einig. Ich bin wieder der ausschert aus der Startformation. Die letzten beiden Male hatte ich Unrecht. Mal gucken, was dann passiert am Sonntag, wenn wir das Derby spielen. Das Derby.
Wartest du dafür nicht mit dem Ergebnis recht? Hast du nicht in 2-0 getippt?
Das ist möglich. Ich merke mir das nicht.
Also, ich meine so, also normalerweise zelebrierst du das ja, wenn mal das blinde Huhn den Doppelkorn trifft oder trinkt, aber das hast du diesmal ausgelassen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass André und ich relativ deutliche Siege hatten. Ich habe ja gesagt 4-0, André glaube ich 4-1. Ja, und ich meine, du warst ein bisschen bescheiden, hast aber trotzdem den Heimsieg prognostiziert.
Ich bin immer bescheiden, das ist das.
Aber
das
nicht demütig, so wie André.
Demütig müsst ihr sein, aber ich bin immer bescheiden. Und deswegen kann das durchaus sein. Ich will dir keinen Fall widersprechen. Wenn du mich hier zum richtigen Tipper kürst, werde ich nicht widersprechen. So, das Derby wird aber tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr interessant werden. Die 96-Fanszene bleibt dem Derby fern. Das wissen wir jetzt schon seit längerer Zeit. Der Ticketverkauf lief auch eher semi. Es sind immer noch 700 Karten von den 1200 zu viel verkauft worden. Also das heißt, 700 Karten sind abgesetzt worden im Verkauf für die Mitglieder- und DauerkarteninhaberInnen. Es gab keinen freien Verkauf von 96, der Rest der Karte wurde zurückgegeben. Die Braunschweiger Fanszene, haben auch schon drüber gesprochen, wird keinen Support, keinen organisierten Support beim Derby unternehmen. Es wird also höchstwahrscheinlich ein sehr leises Spiel mit einem sehr leeren Gästeblock, also das schon sehr bezeichnend. Dann müssen wir noch sagen, dass...
Findest du das als Zeichen... Also ja, wir sind uns einig, dass das sinnvolle Aktion ist.
Ich finde es als Zeichen
mächtig. Und ist das ein Zeichen an die Politik, die sagen, wow, jetzt ändern wir unsere Meinung? Oder ist das nicht genau die Bestätigung, die die haben wollen, um dann zu sagen, ach guck mal hier, wenn die da weniger sind, gibt es weniger Probleme? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, alle hin und alle benehmen sich?
Nein, nein. Wäre es aus meiner Sicht nicht.
Das kannst du ja nicht kontrollieren.
Ich halte es auch nicht für realistisch, ehrlich gesagt, dass sich alle benehmen. Also was heißt überhaupt benehmen? Also zum Derby gehört vieles dazu. Sicherlich nicht Raketen abzuschießen und sowas, aber zum Derby gehört ganz, ganz viel dazu. Also ich finde, das ist das richtige Signal. Es ist auch ein starkes Signal. Und jetzt komme ich nämlich zu dem, worauf ich dann jetzt noch hinaus wollte. Vor allem natürlich auch in Verbindung mit dem, was heute passiert ist, nämlich heute Morgen, heute am frühen Vormittag, sind Hannover 96 Fans, sind knapp 950 Teilnehmende gewesen, in die verbotene Stadt gefahren und haben dort einen Demonstrationsmarsch rund um den Bahnhof unternommen und somit also ein deutliches Zeichen gesetzt. Man muss dazu sagen, die Stadt Braunschweig hatte diese Demonstration nicht verboten, aber mit ganz, ganz starken Einschränkungen, nämlich mit einer örtlichen Gebundenheit nur genehmigt. Und dagegen hat die Fanhilfe Hannover erfolgreich geklagt, sodass ein Marsch möglich war unter dem Motto für eine freie Fankultur in Niedersachsen. Und anderswo sind also 950 HannoveranerInnen und Leute, die von weit weg angereist sind. Ich weiß, dass es da TeilnehmerInnen gab, die aus Baden-Württemberg angereist sind, nur für diese Demo, um unsere Fanszene zu unterstützen. Sind also durch Braunschweig gelaufen. Es verlief völlig komplikationslos, völlig friedlich. Die Hannoveraner sind dann auch wieder zurück nach Hannover gefahren. Die Braunschweiger laufen zur Sekunde noch durch Hannover. Während unserer Aufnahme dort begann um 15 Uhr eine Demonstration der BraunschweigerInnen in Hannover, sodass also beide Fanszenen jeweils in der Stadt des Gegners für Fanrechte demonstrieren. Und ich finde, das ist ein starkes Signal und man hätte nicht einfach sagen können, wie man es bei den Dauerkartenpreiserhöhungen im Jackson-Stadion gemacht hat. Gut, wir gehen trotzdem hin, sondern das einfach unkommentiert zu lassen, geht nicht. Und deswegen finde ich es in Ordnung. Und André, ich sag dir eins, wenn du keine Fanutensilien mit ins Stadion nehmen darfst, dann möchtest du da auch nicht hin. Also sagen, wir fahren da trotzdem hin und wir benehmen uns alle. Du hast keine Fahnen dabei, du hast gar nichts dabei. Finde ich, tut mir leid, das ist unrealistisch. Das widerspricht auch dem Fan-Dasein
Dass die Kritik an der politischen Entscheidung teile ich. Ich weiß noch nicht, wie man es schafft. Also der Fanmarsch heute ist, und er ist ja bis jetzt friedlich geblieben, was ja toll ist.
Der Hannoversche ist abgeschlossen und war friedlicher.
Ist ja, genau. Abgeschlossen. Also es war, genau, war ja auch ein starkes Zeichen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie man die Politik, die ja auch eine Agenda verfolgt, die ja auch eine Idee hat, wie sie das Spiel spielen will, wie man die wieder einigermaßen eingenordet bekommt. Ich glaube,
dann wirst du nicht überzeugen.
Der Schluss mit den normalen, ruhigen Sitzplatzfans und die dann wirklich alle sagen, ey Leute, so geht es nicht.
Da zeigen Ereignisse aus der Vergangenheit was anderes, nämlich dass wenn die Fanszenen geschlossen sind und gegen Dinge demonstrieren, kommen auch keine Investoren in die DFL. Also das sehe ich ein bisschen anders. Aber wenn wir jetzt nicht ausdiskutieren...
Ja, aber das interessiert doch die Behrens nicht. Die Behrens erreicht ihr absolut. Ziel. Ne? Die Behrens erreicht durch die Reduzierung ihr Ziel, nämlich es wird dort ein ruhiges Spiel stattfinden. Sie kann sich auf die Schulter klopfen und dann sagen, unter meiner Führung im Ministerium gab es keine Ausschreitungen und beziehungsweise ich habe die richtigen Maßnahmen ergriffen.
Das kann sie nicht, weil es eine aktive Entscheidung gewesen ist. Der Fanszene, sie hat einen Fehler gemacht, sie hat eine falsche Entscheidung getroffen. Damit zwingt sie übrigens auch einfach Braunschweig gegen die EFL, lässt du mich mal aussprechen, gegen die EFL Lizenzierungsvereinbarungen zu verstoßen, nämlich 10% Gästekontingent steht laut DFL jedem Gast zu. So, also die Politik mischt sich da auch noch in solche Dinge ein. Ein starkes Zeichen wurde dagegen gesetzt, 96, und unsere Fans setzen sich dafür ein, dass es im Derby-Rückspiel zu keinerlei solchen Maßnahmen kommen wird. Und dann wird der Sieg erst so richtig, wenn dann nämlich...
Und wenn es dann knallt, meinst du nicht, dass wir dann genau
diese... Wir haben keine Glaskugel. Ich bin aber auch ein Gegner davon, Kontingente zu beschränken. Da bin ich kein Freund von. Das geht nicht, das hätte vielleicht auch nochmal gerichtlich überprüft werden können, aber sei es drum. Dann nochmal kurzer Hinweis, am Samstag gibt es das öffentliche Abschlusstraining, da ist das Stadion offen, die Fanszene ruft auch dazu auf, dahin zu gehen, Samstag zum Abschlusstraining, und am Sonntag ist es dann so, dass es allen 96 Fans offen ist, natürlich immer offen, was sie tun wollen, entweder in der Stamme oder in der Nordkurve das Derby auswärts schauen oder einfach mal rübergehen ins Niedersachsenstadion zu den Amateuren, die Energie Cottbus empfangen. Ich glaube, die spricht man so aus. Und ich werde da sein bei den Amateuren und mal gucken, wie viele sich dann noch da einfinden werden. Wäre doch schön, wenn die Jungs dann mal auch gegen einen wirklich ekelhaften Gegner ein bisschen Support erfahren. Und eine Sache noch, heute gab es das Pokalspiel der Frauen von Hannover 96. Sie waren zu Gast beim SV Wendessen und konnten das Spiel für sich entscheiden, sind also in der nächsten Pokalrunde. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Amateure letzte Wochenende gegen Stuttgart gewonnen, auch das toll, das Heimspiel. Nächstes Heimspiel, wie gesagt, in die Sachsenstadion. So, das soll es gewesen sein für heute. Für Fanrechte demonstrieren lohnt sich jedenfalls immer und deswegen ist es ein starkes Zeichen, dass sie mich nicht von abbringen. Denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.